NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. September 1881. Der Geburtstag von Carla Mann, Schwester von Heinrich und Thomas Mann.
Es gibt Menschen, die bleiben nur im Gedächtnis durch ihren Tod. Vor allem, wenn dieser Tod auch noch als Quelle für literarische Nachrufe herhalten muss. So wie bei Carla Mann. Die Schwester der beiden berühmten Schriftsteller Heinrich und Thomas Mann, Schauspielerin von Beruf, sie brachte sich um.
Man wird alles satt. Alles geht mal vorbei. Was kann mir geschehen? Nur es darf nicht gepfuscht werden. Unehrlichkeit ertrage ich nicht. Komödiantin heißt nicht Lügnerin. Aber das wisst ihr nicht.
Sie war ein Kind des Lebens, so voll Bereitschaft, es ganz durch ihr Herz gehen zu lassen. Und doch nahm sie es im Tiefsten nur wichtig als beherrschtes Spiel.
So ihr Bruder Heinrich. Ihr anderer Bruder Thomas empfand ihren Tod vor allem als Bedrohung des eigenen Renommees und das der ganzen Familie.
Sie hatte bei ihrer Tat kein Solidaritätsgefühl, nicht das Gefühl unseres gemeinsamen Schicksals. Sie handelte sozusagen gegen eine stillschweigende Abrede. Es ist unaussprechlich bitter.
Stillschweigende Abrede? Eine Behauptung, in die sich vieles hineininterpretieren lässt. Doch hat er in einem Recht. Das Leben und Sterben seiner Schwester Carla lässt sich nicht trennen vom Gesamtschicksal der Familie Mann und der eigenartig zerstörerischen Kraft, die ihre Mitglieder verband. Die Familie Mann aus Lübeck, Vater Thomas, Vorstand einer Traditionshandelsfirma und einflussreicher Senator, Mutter Julia, eine eher exotische Erscheinung, deutsch-brasilianisch, von der konservativen hanseatischen Gesellschaft mit Misstrauen beäugt.
Das war eine tolle Mischung,
meint der Berliner Professor Willi Jasper, der eine Biografie über Carla Mann geschrieben hat.
Sie ist als viertes Kind geboren worden.
Am 23. September 1881, heute vor 135 Jahren.
Und man kann sagen, dass in der ersten Zeit sie wohl eine sehr behütete Kindheit hat. Und das änderte sich eigentlich erst, als der Vater starb. Da war sie 10 Jahre alt.
Denn der Vater hinterließ ein ziemlich übles Testament. Das Vermögen zum Nachteil von Frau und Töchtern aufgeteilt, die 5 Kinder Heinrich, Thomas, Julia, Carla und Viktor unter fremde Vormundschaft gestellt. Und nach seinem Tod ließ die gute Lübecker Gesellschaft die Mutter fallen, fühlte sich auch durch die eigenwilligen Kinder provoziert.
In der Situation kam auch das Wort, ich glaube, das war bei der Grabrede sogar ihres Mannes, dass der Pastor das abfällige Wort der verrotteten Familie benutzte.
Und damit ihr unbürgerliches Anderssein quasi offiziell machte. Nach 2 Jahren floh Julia Mann mit ihren Töchtern und den jüngeren Söhnen nach München. Heinrich machte sich selbstständig, die Familie löste sich also auf und blieb doch durch ihr intensiv empfundenes Außenseitertum für immer aneinander gekettet. Schon früh zeigten sich aber Risse zwischen den Geschwistern.
Das hat sich schon vor der Jahrhundertwende in der Familie so etwas wie eine Lagerspaltung ergeben. Die kunst-bohem-mäßige Seite von Heinrich und Carla und die andere, die mehr konservative, war besetzt von Julia und Thomas.
Zwischen den Brüdern Heinrich und Thomas wurde das zum lebenslangen Konflikt. Heinrich nabelte sich schon mit 18 Jahren von der Familie ab, war ein Erotomane und leidenschaftlicher Bordellbesucher. Thomas kämpfte sein Leben lang mit seiner Bisexualität und versteckte seine homosexuelle Seite hinter einer betont konservativen Bürgerlichkeit. Ihren Bruderzwist trugen sie auch literarisch aus.
Am Anfang, da Heinrich ja etwas älter war, 4 Jahre, nicht? Und er hatte ja bereits 1894 seinen Roman In einer Familie geschrieben. Und damit hat er, das war kein Bestseller, aber immerhin konnte er damit als Schriftsteller auftreten und damit konnte er auch angeben. Und Thomas Mann zog da 1901 mit den Buddenbrooks nach. Und das waren beides Familiengeschichten, auch konkurrierend geschrieben, konkurrierend vom Stoff und auch von der Wirkung auf dem Markt.
Für die Mutter war damit klar, die beiden waren die Literaten in der Familie.
Für die Welt werden Heinrich und Thomas genug Schönes schreiben.
Die Töchter mussten sich etwas anderes suchen. Und das fand sogar Thomas unfair.
Das Leben zu bestehen scheint die tragende und nährende Liebe und Söhne besser ausgestattet zu haben als die Mädchen.
Die junge Julia heiratete einen reichen Münchner Bankier, wurde todunglücklich und brachte sich später auch um. Karl aber, exaltiert und erotisch aufgeladen, wollte in kein Ehegefängnis, sondern wie die Brüder ihre künstlerischen Talente ausleben. Sie wurde Schauspielerin. Carla Mann, die Schauspielerin. Wohlerzogen und gebildet, blond, schlank, elegant, bildhübsch. Und immer im Fadenkreuz der Aufmerksamkeit ihrer Literatenbrüder.
Thomas hat von Anfang an ihre Neigung zum Theater nicht unterstützt. Er hat sich mehrfach hämisch geäußert. Er war arrogant, während Heinrich also sie wohl ernster genommen hat. Aber, wenn man so will, letztendlich noch mehr ausgebeutet hat als Thomas.
Heinrich und Carla. Eine intensive und wohl auch anrüchige Beziehung. Carla betete ihren 10 Jahre älteren Bruder an seit ihrer Jugend und er war in sie verliebt, wenigstens eine Zeit lang. Sie wurde seine Muse, vielleicht sogar seine Geliebte. In Heinrichs Roman »Jagd nach Liebe« und der Novelle »Die Schauspielerin«, zweifellos nach dem eigenen Leben gezeichnet, stehen Sätze wie
»Der Zauber ihres Geschlechts war enthalten in einem Fleisch, das eine namenlose Verwandtschaft zu weihen schien. Der Gedanke, sie zu berühren, schlug einen mit dem heiligen Grauen, das den Inzest umgab. Man trat zurück, man liebte sich in Gedanken, ohne dass auch nur die Hände sich streiften.«
Andere Passagen waren noch offener, vieldeutiger. Bruder Thomas zeigte sich angewidert.
Diese schlaffe Brunst in Permanenz, dieser fortwährende Fleischgeruch.
Carla und Heinrich aber schrieben sich Briefe über Briefe. Sie berichtete minutiös von ihrem Alltag, ihren Erfahrungen mit dem Theater, ihren Affären. Und er machte sofort Literatur daraus.
Wenn die Heldin deiner Novelle, wie du andeutest, ich bin, kannst du diesen Erguss ja gebrauchen.
Umgekehrt schien sie ab einem bestimmten Zeitpunkt auch so zu leben, wie er es haben wollte. Kunst und Leben war überhaupt nicht mehr zu trennen in dieser Situation. Und da trifft Heinrich die eigentliche Schuld.
Doch dann der Schock. Heinrich verlobte sich mit der Deutsch-Brasilianerin Ines Schmidt. Carla hielt dagegen, fast naiv.
Also Ines, wenn ich recht verstanden habe, so wünschest du sie zu heiraten. Ich weiß nicht. Ich kann dich mir unmöglich als Ehemann vorstellen. Aber muss es denn Heirat sein?
Geheiratet hat Heinrich nicht. Ein Treffen mit der eifersüchtigen Schwester in Florenz 1905 trug dazu bei, dass Ines die Verlobung löste. Doch das Verhältnis der Geschwister veränderte sich. Heinrich zog sich zurück. Für Carla ein Desaster. Denn die intensive Beziehung zu ihrem Bruder hatte ihr auch Halt gegeben in einem Berufsleben, das mehr und mehr zur Qual wurde. Ihre Karriere als Schauspielerin verlief sehr viel weniger glamourös, als sie es sich erträumt hatte. Ihr erstes Engagement bekam Carla Mann 1902. Da war sie 21, in Zittau, einem kleinen Provinztheater. Eines der vielen, das sie während der kommenden Jahre kennenlernen sollte. Willi Jasper.
Dass sie am Provinztheater getingelt hat, das haben ihr viele zum Vorwurf und als Gradmesser des geringen Talentes gemacht. Aber damals hatten die Provinzbühnen eine andere Bedeutung als heute.
Doch nur, wenn man irgendwann über die Provinz hinauskam, was Carla Mann nie schaffte. Und der Kampf dort war hart. Schauspielerinnen konnten von ihrer Gage kaum leben. Wenn sie hübsch waren, holten sie sich den Rest eben bei Männern. So weit musste Carla nicht gehen. Sie hatte Heinrich.
Lieber Heinrich, es ist grässlich, aber du musst mir Geld leihen. Bis zum 16. Dann bekomme ich schon Gage. Ich werde dir beweisen, dass ich wenigstens einmal im Leben pünktlich zurückzahlen kann.
Heinrich war großzügig, immer wieder, gab ihr Geld für elegante Garderoben, stolz auf seine schöne Schwester, aber dann die Entfremdung. Carla zog sich innerlich zurück, unglücklich, verzweifelt, zunehmend einsam. Sie wollte große, klassische Rollen, wurde aber oft in zweitklassigen Komödien verheizt. Kein Geld, immer wieder Kündigungen, neue Engagements, Misserfolge, qualvoll anstrengende Reisen und Umzüge, Düsseldorf, Kassel, Reichenberg in Böhmen, Königshütte in Schlesien, dazu nichtssagende, oft demütigende Affären. 1905, erste Gedanken an Selbstmord.
Es gibt Leute, die andere aus reiner Ästhetik zu Tode quälen, ohne etwas davon zu ahnen. Und darum brauche ich einen Menschen, der mich eventuell festhält, wenn ich dem Rhein zu nahe kommen sollte.
oder der sie vielleicht sogar heiratet? Allmählich schien ihr die Ehe der einzige Ausweg. Leider passten die Männer nicht zu ihren Plänen. Dominierend blieben die beiden Künstlerbrüder, ansonsten aber interessierte sie nur ein Typus.
Dem werde ich ein Leben lang treu bleiben, wenn er auch noch unter vielerlei Namen in mein Leben treten wird. Es ist einfach der Jude, der Verfeinerte natürlich, mit schönen Händen, sehr breitem Mund, schweren Augenlidern, glatt rasiert und angefüllt mit Literatur. Wenn dieser kommt und mich liebt, bin ich wehrlos.
Nur waren diese Männer oft homosexuell, so wie der später als Kunsthändler weltberühmte industriellen Sohn Alfred Flechtheim, den sie während ihres Engagements 1903 in Düsseldorf kennenlernte.
Alfred Flechtheim hat auf sie einen sehr großen Einfluss ausgeübt. Mit ihm hat sie viel diskutiert. Es hat wohl sehr lange gedauert, bevor sie merkte, dass er homosexuell war.
Den nächsten wichtigen Mann traf Carla Mann 1906 in Göttingen. Theodor Lessing, Philosoph, Psychologe und damals auch Literatur- und Theaterkritiker. Er fand lobende Worte für die anmutige Aktrice.
Fräulein Mann besitzt auch als Julia das, was erste Bedingung aller Größe ist. Sinn und Verstand des Spiels. Nichts fiel unter den Tisch. Alles klar, schön, sicher.
Die Bewunderung erstreckte sich nicht nur auf die Bühne, bis Thomas Mann eine erbitterte, öffentlich ausgetragene literarische Fehde mit Theodor Lessing begann.
Er hat ihn gehasst, nicht nur weil er Jude war, sondern er hat schlecht über seine Werke geredet. Und es gibt offensichtlich auch eine frühe Beziehung, wie immer sie geartet ist, mit Katja Mann.
Und deshalb verlangte Thomas Parteilichkeit von Carla. Carla gehorchte und verlor mit Theodor Lessing wieder einen Halt in ihrem Leben. Bleibt noch ein Mann, der letzte, Arthur Gibault, Unternehmersohn im elsässischen Mühlhausen, auch er homosexuell. Dennoch verlobte er sich 1910 mit Carla, liebte sie. Sie sah in ihm ihre Rettung. Seine Mutter tobte, drohte mit Enterben. Ein wahres Melodram aus Hass, Eifersucht, Hysterie und aufgeregten Briefen. Carla flüchtete sich ins Haus der eigenen Mutter und stellte ihrem Verlobten ein Ultimatum. Er kam, sie stritten sich, er warf ihr Untreue vor. Da stürzte Carla Mann nach oben in ihr Zimmer und schluckte Zyankali. Ein Zettel.
Ich liebe dich. Ich habe dich einen Abend betrogen. Dennoch liebe ich dich. Carla.
Was für ein dramatischer Abgang, was für ein fürchterlicher, unsinniger Tod.
Das ist eine Kurzschlusshandlung, aber das nährt den Verdacht auch, dass es eventuell ein bewusst missglückter Abtreibungsversuch war. Damals haben Frauen Zyankali auch zur Abtreibung benutzt, natürlich sehr dosiert.
Von der Familie wurde das natürlich alles verschwiegen. Offiziell starb Carla Mann, 28 Jahre alt, an Herzversagen. In Wirklichkeit an ihrer Erfolglosigkeit, ihrer Einsamkeit, ihrer missglückten Suche nach einer Form von Sicherheit, ihrer Verlorenheit in der Familie. Und die Brüder? Heinrich schrieb:
Und doch nahm sie das Leben im Tiefsten nur wichtig als beherrschtes Spiel. Und da sie dies endlich aus den Augen verlor und vollkommen ernst sein wollte, musste sie sterben.
Was ihn nicht daran hinderte, gleich ein Theaterstück aus ihrem Tod zu machen. Und Thomas?
Wir sind alle übel dran. Es ist das Bitterste, was mir geschehen konnte. Mein geschwisterliches Solidaritätsgefühl lässt es mir so erscheinen, dass durch Carlas Tat unsere Existenz in Frage gestellt, unsere Verankerung gelockert ist.
Wie wahr und wie vorausschauend. Carlas Freitod stand am Anfang einer zerstörerischen und selbstzerstörerischen Entwicklung in der gesamten Familie. Die Manns. Genial, feinnervig, egozentrisch, oft gebrochen und andere brechend. Carla Manns Biograf Willi Jasper:
Offensichtlich war in dieser Familie eine pathologische und psychologische Situation, die einzigartig war. Also ich kenne in anderen Kulturgeschichten keine Familien, wo so die Rollen besetzt sind wie bei den Manns.
Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dohm-Heitzmann an Carla Mann, die am 23. September 1881 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.